Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 583 des Audiocasts von CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, auch die, die sich jetzt letztens gemeldet hat mit ihrem wunderbaren Vorname. Das hat mich etwas überrascht, aber ich verrate ihn jetzt nicht. Und alle anderen Damen und Herren natürlich genauso herzlich. Und ich muss Ihnen erstmal berichten, dass es bei uns saukalt ist. Aber eine unbestechliche Aussage könnten wir ja mal abfragen, oder? Echo, was haben wir für eine Temperatur?
In Maxsein beträgt die Temperatur minus 8 Grad bei Böen. Heute höchstwahrscheinlich kalte Temperaturen mit Werten zwischen minus 12 Grad und minus 5 Grad.
Tja, mal abgesehen davon, dass es keine kalten und auch keine warmen oder heißen Temperaturen gibt, das ist ziemlich doof, aber Sie haben es gehört, da ist jemand relativ unbestechlich. Also in der vergangenen Nacht hatten wir hier bei uns minus 11,4 Grad Celsius und das ist schon ganz schön. Die gefühlte Temperatur liegt noch deutlich niedriger. Ich bin froh, dass ich heute im Studio sitzen darf. Ja, das ist die Begrüßung. Und jetzt sollten wir mal so ein bisschen über ein paar Dinge sprechen, die den CC2, den Audiocast, den Videocast, die Zukunft und Ähnliches betreffen werden. Immer wieder nachgefragt, als erstes mal ein Blick auf den Status. Wir haben jetzt um 10.36 Uhr heute am Montag, den 26. Februar im Jahre 2018, um es korrekt zu machen, 7.971.377 Aufrufe. Es sind zurzeit 33.453 Abonnenten. Auf die letzten 4 Wochen gerechnet haben wir eine Wiedergabezeit von 2.647.303 geschlapperte Minuten. 414.198 Aufrufe. Und dazugekommen sind 2.147 Abonnenten. Soweit die nackten Zahlen. Also, es geht weiterhin und deutlich aufwärts. Verschiedene Überlegungen, muss ich mal sagen, haben wohl dazu geführt, dass die Zuschauerschaft größer wird. Nun ist die Frage, will ich das? Oder macht das Sinn? Oder, ja gut, auf der einen Seite kann man sagen, es ist wohl nur allzu menschlich zu sagen, wenn ich etwas mache und keinen interessiert, das ist nicht schön. Aber wenn es viele interessiert, dann ist es schön. Ganz so krass ist es bei mir nicht. Ich mache etwas und habe immer etwas gemacht. Von den Anfangszeiten, als ich damals mit Jean Pütz darüber gesprochen habe und später mit Uli Rohde, dass man doch eine Computersendung etablieren sollte im Fernsehen. Da war es eigentlich so wie heute. Die Quatschbüchsen, diese Quasselbüchsen, diese Quatschkommoden sind ja etwas ganz Neues. Und die werden die Welt umwälzen in einem Maße, so wie damals oder noch mehr, als der Homecomputer das Licht der Öffentlichkeit entdeckte. Und ich wollte damals eigentlich diese Technologie den Menschen näher bringen. Die meisten hatten Angst. Angst resultierte auf der einen Seite daraus, dass die Technik plötzlich irgendwo in Lebensbereiche eingriff, wo man sie nur vorher hatte, als Waschmaschine, als Kühlschrank, als Auto oder als Fernsehgerät. Und plötzlich kam da irgendeine Maschine, die konnte im Grunde alles. Das war so der Mythos, der dahinter steckte. Und theoretisch war das ja auch richtig. Obwohl die Dinger genauso scheißdoof waren wie heute. Aber okay, ohne Programm läuft nichts. Also es kann ja eigentlich nur das Programm und das wiederum kann nur das, was der Programmierer konnte. Und ich wollte damals eigentlich zeigen, dass die Technik neutral ist und nur der Mensch bringt in diese Technik etwas hinein, vor dem er dann selbst möglicherweise Angst hat. Gut. so viel zu den Abrufzahlen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ein Audiocast wie dieser hier braucht nicht so sehr viel Geld. Gut, da geht mal ein Mischpult kaputt oder dies oder das. Das kostet leider dann wieder mal 150 Euro Reparatur oder ähnliches. Oder man braucht mal, was weiß ich was, irgendetwas. Letztens ist eine Lautsprecherbox kaputt gegangen, aber die konnte ich dann auch selbst reparieren. Gut, die Fernsehsendung, wenn sie denn noch eine ist, ja, die braucht natürlich ein bisschen mehr. Da ist eine ganze Menge Equipment dahinter, da ist eine ganze Menge Zeug, was gewartet, gepflegt werden muss. Da muss immer eine Weiterentwicklung stattfinden. Und nachdem nun NRBTV leider nicht mehr am Markt ist und ich die Sache selbst in die Hand nehmen musste und dann auch den Vertrieb der Sendung quasi, weil sie nicht mehr über Fernsehsender lief, selbst in die Hand nehmen musste und vergangenes Jahr vollständig auf YouTube übergeschwenkt bin, hat sich etwas geändert. Früher war der Computerclub, die Sendung Computerclub, egal ob WDR oder 2 oder CC2 TV, das war ja eine fast wie ein Club, ein loser Club, eine Gemeinschaft von Zuschauern, die ja immer wieder alle 2 Wochen oder früher mal alle Monate vor der Glotzkiste saßen und geguckt haben. Die wussten, was passiert, die wussten, wer dabei ist, die wussten, auf welche Messe wir gehen, die wussten, die lebten mit. Auf YouTube ist es anders. Die Anzahl derer, die auf diese Sendung stoßen, ist viel, viel größer. Und die Neuen, die dazu stoßen, dabei sind die wenigsten, die sagen, ich habe euch wiedergefunden. Die Masse sieht sich das vollkommen neutral an, kennt keinen Hintergrund, weiß nicht, dass da mittlerweile 900 Videos online stehen, weiß nicht, was wir alles gemacht haben, sondern sieht einen einzigen Beitrag vielleicht an und beurteilt diesen einen Beitrag. Teilweise dumm, sehr oft natürlich, teilweise oberflächlich, teilweise aus einer Sichtweise heraus, die ich noch nicht mal erahnen kann. Und dort eine persönliche Ansprache rüberzubringen, geht gar nicht mehr. Früher haben wir die Zuschauer wirklich begrüßt und hier und hallo und dies und das. Es macht keinen Sinn bei YouTube, weil mehr als die Hälfte der Zuschauer übertrieben ausgedrückt, familiären Rahmen weder kennen noch wollen noch akzeptieren, sondern einfach nur gucken, konsumieren, weg, gucken oder nicht gucken, weg. Es ist etwas anderes geworden. Für mich bedeutet das eine Versachlichung. Ich kann nicht mehr darauf zurückgreifen, dass wir haben ja dann das gemacht und dann das gemacht oder Zeit spielt bei YouTube auch keine Rolle mehr. Ich bekomme heute noch, du hast gesagt, dies und das und jenes. Da wird nicht gesagt, bei welcher Sendung und wann und wie und wo und in welchem Kontext. Oder Nein. So, dann muss ich, wenn ich mich daran erinnern kann, fällt mir ein, ach, vor 7 Jahren oder sowas. Es ist alles aktuell, greifbar, was es früher ja eben nicht gab. Und es spielt für den Zuschauer eigentlich gar keine Rolle, wann das aufgenommen wurde. Wenn ich da Kommentare zu diesem 99-Euro-Computer höre, was ja damals eine wirkliche Sensation war, da muss ich sagen, hier fehlt eigentlich irgendwo der Wille, das einzuordnen, was man gesehen hat. Wann war das? In welcher Situation? Was gab es denn damals? Was konnte man denn damals? Was haben denn die Komponenten gekostet? Spielt alles keine Rolle. Hä? Was? So? Eine kleine rote Scheißkiste? 100 Euro? Das hat sich also geändert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, was mir aufgefallen ist, erschreckend aufgefallen ist, dass Beiträge, in der Hauptsache die Filetstücke, also die einzelnen Themen aus der Sendung, die ja nochmal einzeln eingestellt werden und erstaunlicherweise teilweise mehr Zugriffe bringen als die gesamte Sendung, muss man auch mal so sagen. Ich verstehe es nicht, aber es ist eben so. Wenn die mit plakativen Blödzeitungsschlagworten versehen sind, dann werden die geguckt wie Blöde. Wenn ich von Lüge, Betrug, Gemeinheit, Hinterhältigkeit und was weiß ich was, etwas im Titel habe, dann werden die, na, ich sag mal, fast doppelt so viel aufgerufen, wie wenn ich da schreibe, irgendeine sachliche Beschreibung habe. Es geht mir vollkommen gegen den Strich. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Auf der anderen Seite bin ich aber angewiesen auf die Werbeeinnahmen. Und wenn ich jetzt schreiben kann, diese verlogenen Akkupacks, und ich bekomme dann als Werbeeinnahmen dafür 50 Euro mehr, als wenn ich schreiben würde, Akkupacks verglichen auf die Kapazität oder stimmen die Angaben. Und da bekomme ich eben dann nur 10 Euro Werbeeinnahmen. Was mache ich denn dann? Wenn meine Information nach wie vor ehrlich bleibt und sachlich bleibt, gut, natürlich mit einem persönlichen Einschlag, den will ich mir auch nicht wegtrainieren, dann ist es dann schlimm, wenn ich plakativ etwas sage oder tue, um den Erhalt der Sendung, denn darum geht es ja, zu gewährleisten. Es ist irgendwo eine Zwickmühle für mich. Gut, keine gekauften Beiträge, ganz klar. Also muss ich Geld haben, ganz klar. Ich bedanke mich auch bei allen Spendern, die auch jetzt wieder da sind. Einer war dabei, gar nicht mal so weit weg von hier, möchte ich mich ganz besonders bedanken. Aber das sind dann Ausnahmen, dass man wirklich im dreistelligen Bereich mal eine Spende bekommt. Ich muss also Geld haben, ich muss also Blödzeitungsniveau zumindest im Titel haben, damit die Leute angezogen werden. Ich weiß nicht, wonach die suchen. Und damit sie das dann aufgrund der Sachlichkeit und der Ehrlichkeit doch interessant finden. Und diesen Spagat muss ich einfach gehen. Also, es soll weitergehen, es wird weitergehen. Ich muss großmäuliger werden, fällt mir nicht schwer. Doch, dieser Punkt fällt mir schwer. Aber die langfristige Planung könnte sich doch ein bisschen ändern, weil diese YouTube-Geschichte, das wird mir immer suspekter. Da ändern sich Zahlen. Man muss sich das vorstellen. Ich schaue mir morgens an, was haben wir denn für Abrufzahlen gehabt. So, und da sind es dann, was weiß ich was, 16.893. Und wenn ich zum Mittagessen gehe, gucke ich nochmal rein und da sind es plötzlich 16.112. Da frage ich mich, Kinders, was ist denn hier passiert? Was geschieht hier? So, und dann klettert es wieder langsam hoch. Wie kann es sein, dass ich plötzlich weniger Abrufzahlen habe? Und auch im dreistelligen Bereich habe ich mehrfach gesehen. Gut, die haben eine wahnsinnige, weltweit verteilte Datenbank. Das ist nicht alles irgendwo in einem kleinen Topf gespeichert, in irgendeinem PC in der Ecke. Ist schon klar. Und das muss alles zusammengeführt und synchronisiert werden. Aber wenn es keine Manipulation ist, und davon gehe ich ja erstmal aus, dann ist die Gesamtstruktur des Systems YouTube, Google, irgendwo so mangelhaft, dass man nur den Kopf schütteln kann. Hier fehlen irgendwelche Sachen. Aber es kann auch sein, dass es anders ist. Wie kann es sein, dass die Abrufzahlen sich manchmal bei einem Beitrag verdoppeln, aber die Werbeeinnahmen auf 20% eines vergleichbaren Beitrages sinken? Es ist alles intransparent. Es ist alles von außen betrachtet scheinbar Willkür. Jedes Mal, wenn ich neue Videos einstelle, wird das als nicht werbetauglich deklariert. Jedes Mal muss ich eine manuelle Überprüfung anfordern. Ich werde auch nicht darüber informiert per E-Mail, so nach dem Motto, hier, hör mal, geht nicht oder sowas. Nein, nein, das muss man selbst immer und immer und immer wieder kontrollieren. Jedes Mal, wenn ich dann die manuelle Überprüfung angefordert habe, irgendwann wird das dann wieder erklärt, das ist eben doch gut und für Werbung geeignet. Aber ich bekomme keine Mitteilung. Ich muss es immer wieder kontrollieren. Das ganze System stimmt vorn und hinten nicht. Es läuft nicht rund. Jetzt habe ich verschiedene Tipps bekommen, was man denn machen könnte, wo man hingehen könnte. Manche waren mir nicht ganz klar, manche hatten mir zu viele Klagen am Hals. Aber Vimeo als sehr alte und seriöse Plattform habe ich mir angesehen, habe mich auch angemeldet. Und ich denke, ich werde parallel zu YouTube irgendwann anfangen, Videos bei Vimeo einzustellen. Was hier natürlich jetzt das Problem werden wird, wenn ich weniger Werbeeinnahmen bei YouTube habe und das auf Vimeo stelle, dort gibt es keine Werbung, weder am Anfang noch am Ende noch mittendrin. Da gibt es keine Zensur, so nach dem Motto, wir sind hier die Gralshüter für Sony und du darfst diese Musik im Hintergrund nicht laufen lassen oder was weiß ich was, nur um zu erklären, dass dann dort in so einem alten Radio ist. Das gibt es da alles nicht. Und es ist seriös. Wirklich seriös, nach dem, was ich gesehen habe. Ich müsste dort ein Abo-Modell einführen. Da möchte ich einfach eure Meinung wissen. Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, ob man jetzt 2 Cent oder 5 Cent pro Sendung, pro Aufruf nimmt, vermag ich so nicht zu sagen. Da muss ich mich herantasten. Aber ich möchte hören, was ihr dazu meint, wenn man vollkommen werbefrei und nicht zerhackt und nicht irgendwo eine Plattform, wie hier in dem Fall Vimeo hätte, wärt ihr denn bereit, einen Cent locker zu machen für eine Sendung? Für eine Sendung, für eine halbe Stunde oder was? Oder 2 oder 5, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich möchte einfach nur mal die Meinung hören, damit ich langsam mich an eine Entscheidung herantasten kann. Nicht nächsten Monat, nicht im nächsten Vierteljahr, aber vielleicht nach der Sommerpause, wenn ich die ersten Videos eingestellt habe und gucke, wie das da läuft. Ja, das soweit zu den Themen. Das ist wieder so etwas, das haben wir früher schon immer gemacht, dass wir auch über den CC2 gesprochen haben, dass wir auch darüber gesprochen haben, was passiert hinter den Kulissen, was geht. Das ist die, sagen wir mal, Audiofamilie. Eine Videofamilie, da sind zu viele Fremde dazugekommen, um es mal so auszudrücken. Keine Fremdenfeindlichkeit. Ich freue mich natürlich darüber, dass so viele da sind, aber es ist etwas anderes. Hier sind wir irgendwie so unter uns. Video ist was ganz anderes. Aber es ist eben so, die Welt dreht sich weiter, ich drehe mich mit. Ich will keinen Tanzkurs, also bitte keine Angebote. So, ein anderes Thema. Die Quasselbüchsen. Die eine habe ich ja eben hier schon sagen lassen, wie es aussieht mit der Temperatur. Aber wir haben ja einen Skill-Entwickler, Mr. Wheel, der im Forum ist. Und dieser Mr. Wheel, der ja, hat das alles allein gestemmt, macht es auch heute noch. Und er hat mir Statistiken geschickt. Statistiken, wie es mit den Abrufzahlen aussieht. Für die, die es noch nicht wissen. Geht mal bei uns auf die Homepage, cc2.tv. Da gibt es auf der rechten Seite, ein bisschen weiter unten, so ein Knödel. Das ist so ein Link auf einen Skill und jeder, der eine Amazon-Quasselbüchse hat, kann diesen Skill installieren und kann dann die Audios, den hier dann zum Beispiel, hören über die Quasselbüchse und natürlich auch sich vorlesen lassen, was auf der Homepage steht. So. Aber wie die Abrufzahlen sind, wie viele das im Moment nutzen, diese wirklich irre Leistung, die der Mr. Wheel, Steffen Prey, dann hier zur Verfügung gestellt hat. Ja, das will ich eigentlich mit ihm selbst besprechen. Und wie könnte ich es besser machen als über Amazon-Quasselbüchsen? Also werde ich ihn einfach mal darüber anrufen. Übrigens, dieses Anrufen, ein Thema, nächste Fernsehsendung, will ich zeigen, wie es geht. Echo, rufe Steffen Prey an.
Steffen Prey, richtig?
Ja, fast.
Anruf wird gestartet.
Hallo Wolfgang.
Morgen Steffen. Nochmal morgen. Wir haben ja vorhin schon, ich habe ja schon angedroht, dass ich mich melden werde.
Gar kein Problem.
Ja, Steffen, ich habe jetzt schon die Begrüßung und die allgemeine Beschimpfung an alle Verdächtigen hinter mir und gesagt, dass du ja der Entwickler dieser Eigenschaften oder neudeutsch Skills bist für Amazon Alexa und dass wir mal auf die Statistik schauen wollen. Du hast sie mir ja schon geschickt. Ich habe sie hier auch auf dem Bildschirm, so groß, dass ich sie lesen kann ohne Brille. Und vielleicht kannst du einfach mal ein Wort dazu sagen. Einmal die Statistik, wo kommt die her? Wie entsteht die?
Die Statistik kommt von dem Statistiktool von Amazon. Also Amazon hat in seiner Konsole ein Statistiktool für jedes Skill, was du als Entwickler veröffentlichst und kannst als Entwickler diese Zahlen jederzeit abrufen.
Mhm. Wenn ich jetzt hier sehe, das sind ja unterschiedliche Zahlen. Hast du sie auch vor dir?
Genau, ich habe sie mir gerade aktuell nochmal gezogen und auch ausgedruckt, ja.
Okay. Kannst du mal sagen, was hat sich da getan? Das geht vom 01.01.2018 bis heute wahrscheinlich.
Genau, also ich habe jetzt aktuell, wir nehmen uns mal jetzt das New Skill für die Einträge der Homepage vor. Da habe ich jetzt den Zeitraum 01.01.2018 bis 26. Februar 2018, also bis heute. Und dazu muss man sagen, auch den Wert habe ich mir nochmal rausgesucht. Wir sind online verfügbar seit dem 9.01.2018. So, und seit dieser Zeit hatten wir 231 verschiedene User mit Quasselbüchsen. Also das Tool kann messen, wie oft jemand mit derselben Quasselbüchse kommt und das Skill nutzt oder wie oft es unterschiedliche Sprachassistenten von Amazon gibt, die dieses Skill nutzen. Und wir haben also jetzt quasi 231 unterschiedliche Nutzer mit Geräten.
Und wie viele Aufrufe haben diese 231 Nutzer generiert?
Insgesamt haben wir 1298 Aufrufe bis jetzt. Also da wurde es abgespielt, das New Skill.
Okay, das heißt also, diese Leute greifen wohl mehrfach darauf zu und hören genau. Sich auch immer, wenn was Neues kommt, an. Die werden ja auch informiert darüber, wenn was Neues da ist, oder?
Richtig, genau. Es gibt ja viele Leute, die jeden Morgen quasi ihre sogenannte Zusammenfassung mit den neuen Meldungen abrufen und wer den CC2 in seine tägliche Zusammenfassung integriert hat, der hört natürlich dabei dann auch immer gleich, was es Neues gibt.
Ganz kurz für die Leute, die keine Ahnung haben, weil sie keine Quasselbüchse haben und noch Angst haben, aber das ändern wir ja, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Man kann also in der Applikation von Amazon, die es ja kostenlos gibt, kann man einstellen, welche Nachrichten oder welche Neuigkeiten man bekommt, wenn man danach fragt. Da kann man sich also zum Beispiel Deutschlandradio habe ich eingestellt. Man kann auch, ich glaube, sogar Bildzeitungen und ähnlichen Kram einstellen. Und da kann man natürlich auch CC2 einstellen und da bekommt man zu den Nachrichten, egal an welcher Stelle, das kann man selbst arrangieren, dann auch das vorgelesen, was auf der Homepage steht. So, aber wir haben ja auch noch einen Audiocast, den wir jetzt im Moment gerade produzieren und der kann auch abgerufen werden.
Genau, der kann auch abgerufen werden und da haben wir im Moment 176 verschiedene Nutzer mit unterschiedlichen Geräten, die diesen Skill bereits nutzen. Und man muss dazu sagen, jedes Mal, wenn der Audiocast abgespielt wird über den Skill, dann wird eine sogenannte Session generiert. Das ist ja dieser Begriff, den man auch aus der Programmiersprache kennt. Und wir haben bis jetzt 886 Sessions, die generiert worden sind.
Das ist etwas weniger als die Leute, die sich die Homepage vorlesen lassen. Woran mag das liegen?
Ja gut, wir sind natürlich auch später online gegangen mit dem Skill für den Audiocast. Also auch da nochmal hatte ich mir das Datum rausgesucht. Da sind wir seit dem 17. Januar online. Und sowas kann natürlich nicht Teil dieser automatischen täglichen Zusammenfassung sein, sondern das muss man halt gezielt selber nochmal abrufen. Und wir sind natürlich nicht der einzige Weg, um den Podcast abzurufen vom CC2 über diese Amazon-Sprachassistenten.
Ja gut, weil noch nicht jeder so ein nerviges, manchmal nerviges Laberteil hat, ist schon klar. Ja, ist eigentlich ein großartiger Erfolg, so aus dem Stand heraus gleich eine ganze Menge Interessierte zu finden. Ich glaube, ich schreibe es nochmal auf die Homepage, damit diejenigen, die die Zusammenfassung sich anhören, dann auch wissen, da ist ja auch noch was, was man hören kann, was nicht vorgelesen wird, sondern was sogar gesprochen wurde.
Wunderbar, das wäre doch eine runde Sache, wenn es da auch nochmal erwähnt wird. Dann können die Leute sich den Skill anschließend gleich aktivieren und den Podcast direkt hören.
Mhm. Steffen, es geht ja weiter. Wir telefonieren im Moment, freisprechen. Ich habe hier einen Echo Show stehen und du hast ein Echo Plus, glaube ich.
Ja, richtig.
Also wir machen beide freisprechen. Man hört natürlich irgendwie das Ein- und Ausblenden, aber man gewöhnt sich da dran. Und wenn man die miserable Mobiltelefonqualität gewohnt ist, dann fällt es gar nicht mehr auf. Die Zuhörer haben mitbekommen, wie ich dich angerufen habe, einfach durch Zuruf an diese Büchse hier. Und es ist genauso einfach, wie ich es eben vorgeführt habe. Allerdings, der andere muss natürlich angemeldet sein bei Amazon. Aber wie genau das geht, das wollte ich hier jetzt noch gar nicht verraten, sondern nur sagen, morgen produziere ich die nächste Fernsehsendung und da werde ich genau das vorführen, wie man seine Kontakte da reinbekommt, was Voraussetzung ist, wie man anruft, wie man telefoniert und so weiter. Und ja, dann werde ich mal sehen. Aber wenn du Lust hättest oder Zeit hättest, vielleicht können wir morgen auch in der Fernsehsendung, in der Produktion, noch ein kurzes Gespräch führen, einfach um zu demonstrieren. Guck mal, so geht das. Ich sag der Büchse etwas und dann meldet er sich.
Können wir sehr gerne machen. Ich freue mich drauf. Immer wieder gerne.
Okay. Steffen, dir erstmal herzlichen Dank. Es gibt noch eine ganze Menge Sachen, die du im Petto hast, die sollten wir jetzt noch nicht verraten, vielleicht irgendwann beim anderen Mal, wo wir dann, naja, sagen wir mal, für einige Bevölkerungsteile vielleicht sogar eine Hilfe anbieten können. Aber da reden wir drüber, wenn die Zuschauer nicht mehr zuhören.
Genau, so machen wir.
Steffen, dir einen schönen Tag, da ganz hoch in den Norden und ich freue mich auf unser Gespräch morgen.
Ich freue mich auch, lieber Wolfgang, vielen Dank.
Echo, auflegen. So, dieses Gespräch war kostenlos, aber nicht umsonst. Bei manchem Gespräch ist es andersrum. Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich Interesse haben, auch die nächste Fernsehsendung, die heute in einer Woche allerdings dann erst online steht, die wir aber morgen aufzeichnen werden, anzugucken, um mal zu sehen, wie es geht. Wenn man also auch nur einen kleinen Dot hat, kann man den zum Telefonieren verwenden. Natürlich gibt es Einschränkungen, natürlich muss man ein paar Sicherheitsbedenken auf den eigenen Rücken zusätzlich draufschnallen zu der Payback-Karte und zu allen anderen, die man sowieso schon hat. Und dann sollte es aber möglich sein, kostenlos zu telefonieren über dieses Amazon-Netz. Genau, wie gesagt, kommt später. Jetzt fange ich einfach mit einem anderen Thema an. Ganz hart und ganz brutal. Jetzt kommt ein ganz schweres Thema. Also, wer das nicht mag, weghören. Im Jahre 2016 wurde der Nobelpreis für Physik vergeben für grundlegende theoretische Arbeiten zu topologischen Phasenübergängen und topologischen Phasen der Materie. Keine Ahnung, was es ist. Hatte ich vorher auch nicht. Ob ich es jetzt habe, weiß ich nicht. Dieser Nobelpreis, der ging an die Forscher Duncan Haldane, Michael Kosterlitz und David Toulez. So, was haben denn diese Forscher nun gemacht? Vor einigen Jahren wurde von anderen Forschern ein neues Material, wie kann man sagen, erzeugt? Naja, eigentlich nicht, aber verarbeitet, umgearbeitet. Und das hat man Stanen genannt, S-T-A-N-E-N. Und das ist Zinn, basiert auf Zinn, in einer zweidimensionalen Lage. Das heißt also, gut, zweidimensional gibt es nichts, wir haben immer Körper, auch wenn ich nur Atome habe, die haben ja auch eine Höhe, theoretisch alles. Aber es ist eben nicht wie anderes Material, was man anfassen kann, sondern wir haben nur eine einzige Schicht von Zinnatomen. So, Zinn ist ein relativ guter elektrischer Leiter. Vielleicht kann man das sogar vergleichen mit Graphen. Graphen, dieses auf Kohlenstoff basierende Supermaterial, was man jetzt überall findet und einsetzt, von der mechanischen Festigkeit über alles Mögliche. Nur das ist, sagen wir mal, eben, während bei Stanen diese Zweidimensionalität ad absurdum geführt wird, dadurch, dass die Atome, die nebeneinander liegen, in der Höhe immer etwas versetzt sind. Also es ist ein gewelltes, zweidimensionales Ding. So, die haben also da grundsätzliche Überlegungen dazu gebracht. Und dieser topologische Isolator, das ist ein Material, welches in seinem Inneren, zweidimensional und Inneren, keinen elektrischen Strom leitet, aber an der Oberfläche. Topologische Supraleiter, die auch denkbar sind mit diesem neuen Material, die können widerstandsfrei den Strom transportieren, sodass also keine Reibung entsteht, keine Wärme, kein Spannungsabfall, keine Verlustleistung. Die Supraleitfähigkeit von Starnen ist allerdings doch ein bisschen anders zu betrachten, weil Defekte im Material und äußere Störeinflüsse und sowas, die sind hier wesentlich geringer als in den anderen bisher supraleitenden Materialien. Vielleicht kann man mal zurückblicken, Supraleitfähigkeit, wie die festgestellt wird. Der Physiker Robert Hieser Ochsenfeld und Walter Meissner, die haben Anfang der 30er Jahre an Zinnproben geforscht und haben dann den nach ihnen benannten Meissner-Ochsenfeld-Effekt erkannt. Und die haben einen Test entwickelt, der auch heute noch gültig ist, wie man erkennen kann, ob eine Supraleitfähigkeit vorhanden ist. Und zwar, wenn ein von außen angelegtes Magnetfeld auf diesen vermutlichen Supraleiter von innen heraus verdrängt wird, dann, und das hat man heute immer noch als Nachweis dafür, handelt es sich um ein supraleitfähiges Material. Starnen, das ist auch so eine interessante Geschichte, vielleicht kennen die HF-Techniker oder Elektrotechniker noch den Skin-Effekt. Dabei handelt es sich um einen Effekt, dass hochfrequente Ströme, wenn sie durch einen Leiter fließen, nicht in der Mitte des Leiters anzutreffen sind, sondern die sind nur, wie der Name sagt, Skin auf der Haut, auf der Oberfläche. Und die Eindringtiefe hängt jetzt wieder mit der Frequenz zusammen. Das ist aber Wechselstrom. Hier bei Starnen handelt es sich um Gleichstrom, der da fließt und der auch nicht eindringt, sondern nur auf der Oberfläche fließt. Jetzt gibt es im Moment noch theoretische Berechnungen, die noch nicht nachgewiesen sind, dass Starnen sogar bei Raumtemperatur topologische Isolator-Eigenschaften aufweisen können sollte. Da ist man wohl dabei. Und diese Supraleitfähigkeit, die ist bei Starnen, also bei diesen Zinnschichten, bei einer dreilagigen Materialprobe nachgewiesen worden. Und das hat allerdings dann ein Team des Pekinger Laboratoriums für Quantenphysik an der Universität in Peking herausgefunden. Bitte, die Namen möchte ich nicht vorlesen, das kann ich nicht, aber ich buchstabiere sie mal. QI-KUN, Leerstelle XUE, das ist der Institutsleiter und er und sein Team, die haben also daran gearbeitet und haben erkannt, dass es hierbei dann um graues Zinn und weißen Zinn und kubische Diamantengitter und was weiß ich nicht alles, ganz komplizierter Kram. Also, das Ding ist supraleitend. Was man noch damit machen kann, na, das ist noch gar nicht so ganz klar. Diese Supraleitfähigkeit ist eine gute Sache. Wenn es gelingen sollte, und viele Forscher haben die Hoffnung, dass man diese Supraleitfähigkeit, die im Moment auch bei Sternen, nur bei sehr niedrigen Temperaturen erreicht werden kann, wenn man das wirklich bei Raumtemperaturen hinbekäme, das wäre die Sensation überhaupt. Wir könnten Energie verlustfrei auf unendliche Strecken übertragen. Dieses Sternen als sehr, sehr robustes Material scheint also ein ähnliches Potenzial zu haben wie Graphen zum Beispiel. Mal so ein bisschen überheblich. Wir haben ja nur wirklich eine winzige Ecke des riesigen universellen Teppichs des Wissens angehoben und mal da drunter geguckt. Und wenn wir da immer ein kleines Stückchen, ganz kleines Stückchen, eine Fadenbreite weiter anheben, dann finden wir immer wieder etwas Neues, Abenteuerliches, Wahnsinniges, Wunderschönes. Und eigentlich könnten doch alle Menschen Forscher sein und brauchten sich nicht umzubringen und Kinder verhungern zu lassen. Und machen wir hier Schluss. Eine, Enteignung, möchte ich mal fast sagen, kommt jetzt von Apple. In iTunes Store werden alte Betriebssysteme ausgesperrt. Ja, sogar alte Geräte. Also die ersten Apple TV werden ab dem 25. Mai diesen Jahres nicht mehr bedient. So könnte man sagen, es entwickelt sich eben und geht weiter. Aber irgendwo ein Geschmäckle ist auch schon da dran. Wenn ich mir überlege, dass im iTunes Store Rechner, die mit XP und sogar mit Vista darauf zugreifen wollen, nicht mehr unterstützt werden. Gut, Apple sagt natürlich, okay, das hat nur mit der Änderung von Sicherheitsupdates im iTunes Store zu tun. Näheres sagen sie dazu aber nicht. Das heißt, Leute, die mit XP oder Vista arbeiten, die können jetzt nichts mehr kaufen. Könnte man sagen, okay, gut, wenn die Leute rausschmeißen, wenn die keine Kunden brauchen. Aber weiterhin, und da komme ich auf mein Eingangsstatement zurück, die Sache mit der Enteignung, auch frühere Einkäufe können nicht erneuert werden. Wenn man so einen Rechner mit einem laut Apple alten Betriebssystem Vista benutzt. Ja, es ist eine merkwürdige Welt. Also offensichtlich versucht hier Apple doch irgendwie einen Generationswechsel hineinzubringen. Warum Apple aber jetzt sogenannte alte Microsoft Betriebssysteme aussperrt, das ist mir nicht so ganz klar. Die Aussage, dass es hier den Sicherheitsupdates geschuldet ist, das kann ich also nicht nachvollziehen. Die erste Generation der Apple TV-Geräte, die wurde ja von Apple 2015 schon nicht mehr bedient mit Reparaturen und sonstigen Sachen. Das heißt also, da wollte man schon, wenn kaputt, dann kaufst du bitte schön Neues. Da macht man das ja mit den eigenen Geräten. Gut, wie das mit Betriebssystem von Apple aussieht, das habe ich hier nicht lesen können. Offensichtlich werden die weiterhin bedient, auch wenn sie alt sind. Dass man damit allerdings die Kunden auf das eigene Betriebssystem locken kann, weiß ich nicht, ob das so gedacht sein könnte. Ist eher absurd. Aber das heißt eben, man muss, wenn man jetzt weiterhin an Apple Geld bezahlen will für verschiedene Dienstleistungen, da muss man das richtige Betriebssystem haben und auch ein neues Apple TV. Sonst nehmen sie das Geld nicht mehr von den Leuten. Machen wir doch gerade weiter mit Apple. Also, der HomePod. Ich weiß es nicht. Ist der Name wirklich so glücklich? Die bieten mir einen Pod zum Kaufen an, einen HomePod oder... muss jede Firma selbst wissen, das ist ein sogenannter kluger Lautsprecher, den Apple jetzt nun endlich verfügbar macht. Ob das dann Pop-Fans sind, die sich dieses Ding kaufen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kommt er nun. Das ist also sowas wie meine Quasselbüchsen hier, die ich habe, oder von Google, der Google Home. Das gleiche eben von Apple, allerdings dann mit Siri. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert und man hat oft genug wieder zurückgezogen. Und es wird ja gesagt, dass das Ding einen wahnsinnig guten Klang haben soll und so weiter. Es gibt einige Unternehmen in England, die haben solche Tests gemacht und haben dann gesagt, okay, der Klang ist gut, zweifelsohne. Da gibt es überhaupt nichts daran zu mäkeln. Aber es gibt natürlich auch externe Boxen, Sonos One zum Beispiel hat man hier genannt oder Home Max von Google, die durchaus vergleichbar sind. Wobei der Sonos One sogar noch ein bisschen besser sein soll, je nachdem, welchen Test man sich dann heraussucht. Aber das ist ja auch mehr an persönlicher Geschmack, wer die Mitten besser betont haben will oder einen voluminösen Bass haben will oder was auch immer. Eins ist klar, Apple kommt jetzt auch auf diesen Markt, wo Alexa dominiert, Google kräftig rudert und Siri nun endlich mal eigenständig wird. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser HomePod angeblich auf Oberflächen Kreise, weiße Kreise hinterlassen soll, die man dann schwierig wegpolieren soll, man ihn aber auch nicht auf eine weiche Unterlage, auf ein Deck stellen darf, weil dann der Klang kaputt geht. Das heißt, man muss auf seinen Holzschrank ein Holzbrett legen, welches man ab und zu erneuern will, wenn da wieder ein Kreis drauf ist. Weiß nicht, was man sich da gemacht hat. Aber viel interessanter ist für mich, dass Apple ja eigentlich nur Apple zulässt. Das heißt, wenn ich einen solchen HomePod von Apple kaufe, dann muss ich auch ein iPhone oder ein iPad haben. Anders kann ich dieses Ding nicht aktivieren, nicht bedienen und einstellen. Und wenn ich sowas nicht habe, na gut. Wenn ich jetzt diesen Pod installiert habe, dann macht er im Prinzip das Gleiche wie die anderen schon auf dem Markt befindlichen Sachen. Und ich kann also dann über WLAN den Zugang zu meinem Internet herstellen und kann Abfragen machen und so weiter. Also das muss man eigentlich alles gar nicht sagen, das ist ganz klar, wie so etwas funktioniert. Der HomePod ist nach dem, was die Tester da geschrieben haben, wohl nur mit zwei Mikrofonen ausgestattet, im Gegensatz zu diesen Alexa-Geräten, die mit 7 oder 8 Mikrofonen ausgestattet sind, reagiert wohl relativ gut auf Ansprachen. Auch bei lauter Musik kann das Gerät immer noch Kommandos entgegennehmen. Das soll wohl sogar noch besser sein als bei den Konkurrenzmodellen von Google und von Amazon. Allerdings ist wohl schwer zu erkennen, wann er was tut. Denn auf der Oberseite hat er einen runden Touchscreen und der leuchtet in der Mitte auf, sobald er aktiv ist. Und den kann man von der Seite sehr schlecht erkennen. Und auch im Licht nicht so. Und die wechselnden Farben sind auch nicht so einfach zu sehen. Gut, da kann man auch einen Fußboden stellen. Da kann man immer von oben drauf gucken. Viel wichtiger finde ich eigentlich, dass da so ein paar Sachen sind, die eigentlich nicht zu Ende gedacht sind. Wenn ich zum Beispiel jetzt mein Mikrofon ausschalten will, das kann ich per Sprache machen. Da sage ich ihm einfach, Siri, schalte das Mikrofon aus. Und dann schaltet er das Mikrofon aus. Und ja, und wenn ich es wieder einschalten will, er hört ja nichts. Dann muss ich wieder mein iPad oder iPhone haben und muss es einschalten. Nun stelle man sich vor, Vater hat ein iPhone, schaltet morgens, weil er mit der Mutter am Frühstück sich unbelauscht sein will, das Mikrofon aus und fährt dann zur Arbeit. Kriegt keiner mehr eingeschaltet, weil er hat sein Telefon ja mitgenommen. Auch ein Knopf irgendwo da oben drauf, wo man das wieder einschalten könnte oder so. Nee, das gibt es nicht. Man muss also zwingend dazu auch die Familie noch mit Apple ausstatten, damit sie dieses neue Teil bedienen kann. Apple Music wird unterstützt, das ist ganz klar. Aber andere Sachen funktionieren nicht. Also wenn ich zum Beispiel AirPlay für Android oder sowas, geht alles nicht. Apple hat ein eigenes Universum, ein eigenes Ökosystem vielleicht, und nur da drin bewegen die sich. Wenn ich jetzt weiter darüber nachdenke, wie groß der Marktanteil von Apple im Computerbereich ist und wie groß er im Telefonbereich ist, dann muss ich sagen, diese Selbstbeschränkung halte ich persönlich für dämlich. Natürlich werden die Apple-Fans, die Apple-affinen Benutzer, die 350 Euro auf den Tisch legen für ein Gerät, welches nur die Hälfte von dem erkennt, was ein Google Home zum Beispiel erkennt, weil die Entwicklung eben noch nicht so weit ist. Natürlich werden die das Ding hochloben bis zum geht nicht mehr, aber Amazon macht das, was Apple vor wie vielen Jahren war das, weiß ich nicht, 86 habe ich so, oder 87, jetzt auch so 30 Jahre her, gemacht hat mit dem Apple II, ein offenes System, wo jeder machen, basteln, entwickeln, draus was konnte. Das macht Amazon heute. Die geben Alexa jedem, der nicht schnell genug wegläuft. Die können das alle einbauen. Gut, mit Einschränkungen, muss man sagen. Sowohl von der Hardware, die dürfen also nicht so viel Mikrofone haben und was weiß ich nicht. Aber, und manche Funktionen sind auch nur im Original Alexa toll verfügbar. Aber egal, die geben das an Autohersteller, die geben das an Kühlschrankhersteller, die geben das an Waschmaschinenhersteller. Egal wo, an Telefonhersteller, Mobiltelefonhersteller meine ich hier. So, das ist also der Weg zur Weltherrschaft, so wie in Apple ursprünglich gegangen ist. Und hier macht Apple meiner Meinung nach den Riesenfehler, dass sie sich mit ihrem neuen HomePod nur auf den Apple-Bereich konzentrieren. Würde man das Ding aufmachen für alle Bereiche, dann könnte man wahrscheinlich, wenn es denn mal weiterentwickelt wird, ist ja nun gerade erst so auf den Markt gekommen, naja, wobei Siri ist ja nun schon ewig auf dem Markt, aber dann würde man wahrscheinlich diese bisherigen Platzhirsche in irgendeiner Art angreifen können. Dieser HomePod, der hat überhaupt keine Anschlüsse, keine Buchse, kein nix, kein gar nichts. Das Stromkabel ist fest verbaut. Also wenn da mal der Hund das Stromkabel durchbeißt, dann muss man sich einen neuen kaufen, weil die Reparatur, so wie Apple verlauten ließ, wird mindestens 80% des Preises eines neuen Gerätes kosten. Ist auch so eine Geschichte, wo ich sage, hat man das da wirklich gründlich und gut überlegt? Natürlich, irgend so ein kleiner Mini-USB-Stecker oder so, der leiert vielleicht aus oder macht irgendwelche Probleme oder sonst was. Aber normal stehen die Geräte ja irgendwo ruhig rum. Ob es notwendig ist, dass man ein total geschlossenes System hat, welches hardwaremäßig komplett abgeschlossen ist und softwaremäßig nur auf Apple-Plattformen und Basen arbeiten, agieren kann, das ist die große Frage. Wir werden es sehen. Ich werde mir sicherlich kein Teil für 350 Euro kaufen, denn ein so weit hinten dran hockendes System von Sprachassistent wie Siri, das auf dem HomePod im Moment darstellt, mit diesen ganzen Einschränkungen zu diesem für mich vollkommen überhöhten Preis zu kaufen, kommt nicht in Frage. Auch Apple TV steuern darüber kann man noch nicht. Auch Stereo-Wiedergabe kann man noch nicht. Da müsste man ein zweites Teil kaufen, aber selbst softwaremäßig ist es noch nicht möglich, sondern für irgendwann mal geplant. Apple kommt spät, Apple kommt schlecht, mir ist recht. PayPal, dieser Zahlkumpel, dieser, ähnlich wie einige andere, ziemlich großkotzige Konzern, der eigene Rechtsvorstellungen hat, und gerade das tut, was ihm einfällt, der ist von Verbraucherschützern abgemahnt worden. Das heißt natürlich von der Verbraucherzentrale, vom Bundesverband, weil seine Geschäftsbedingungen ja so unübersichtlich und so lang sind, dass ja kein Kunde in der Lage ist, die verantwortlich zu akzeptieren. Es gibt einen gesetzlich vorgeschriebenen Grundsatz der Transparenz und hiermit verstößt PayPal gegen diesen Grundsatz und damit werden die Verbraucher benachteiligt, sagt der VZBV, diese Verbraucherschützer. Nicht nur, weil die so unverständlich sind, diese AGBs, sondern auch, weil die Zeit, die man braucht, um sie komplett durchzulesen, ob man es dann verstanden hat, ist immer noch die Frage. Das ist außerhalb dessen, was gesetzlich zu akzeptieren sei. Deswegen ist es ein Wettbewerbsverstoß, hat dieser Verbraucherschutzverband da gesagt. Und jetzt hat PayPal bis Ende Februar Zeit, um die Unterlassungserklärung abzugeben, dass sie also künftig kürzere, verständlichere dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen von dem Kunden zur Unterschrift oder zur Bestätigung verlangen. Die PayPal-Leute sagen, dass sie weltweit mehr als 200 Millionen aktive Kunden haben. 200 Millionen, ich weiß nicht, ob da 10 oder 20 dabei sind, die die Geschäftsbedingungen komplett durchgelesen und verstanden haben. Es ist gut, dass so etwas passiert und es ist sehr gut, dass das gemacht wird. Aber hier frage ich wieder ganz klar, wo ist denn der Staat? Warum ist hier nicht von der EU aus, die sich ja um jeden Gurkenbanane kümmert oder gekümmert hat, warum wird hier nicht gesagt, Kinder, so geht das nicht. Solche Geschäftsbedingungen gehen nicht. Die müssen kurz, knapp und präzise sein und dürfen den Verbraucher nicht benachteiligen. Gut, der Bundesverband ist ja auch letztendlich irgendeine Art Regierungsbehörde, wenn auch um einige Ecken herum. Aber dennoch, da hier muss doch mehr passieren. Und es ist ja nicht nur PayPal, es sind ja so viele Geschäftsbedingungen. Gehen Sie mal an irgendeine Kasse, habe ich letztens gesehen bei, was weiß ich was, bei Groschen oder Penny oder Euro oder wie auch immer dieser Laden da heißt, und bezahlen da mit einer Girokarte. Da bekommen Sie ausgedruckt einen bestimmt 25 cm langen Kassenstreifen und da ist hinten Text von oben bis unten. Und da müssen Sie unterschreiben. Sagt der Kunde, ja, das kann ich doch gar nicht alles durchlesen. Und da sagt der Kassierer, ich kann Ihnen das ja nochmal ausdrucken, können Sie mit nach Hause nehmen. Das ist die Realität. Aber wo sind da die Verbraucherschützer und sagen, hier Kinder, komm, Kasse zu, Laden zu, fertig. Jetzt machst du da deine 5 Zeilen dahin. Oder du hängst die Sachen aus und wenn jemand bezahlen will, dann sagst du, geh mit Karte zahlen, gehst du erstmal dahin und liest dir das erstmal alles durch. Und wenn du das durchgelesen hast, dann haben wir hier eine Kopie und dann unterschreibst du die Kopie. Kein Schwein würde da mehr kaufen gehen. Nein, die gehen einfach auf die dummdreiste Art und Weise vor. Hier, und du hast jetzt gekauft, du hast deine Ware vielleicht schon wieder im Einkaufswagen eingeladen und du willst jetzt mit Karte bezahlen, unterschreib oder gar nichts. Vielleicht sollte man einfach sagen, nee, unterschreibe ich nicht. Muss ich hier erstmal lesen, muss ich hier erstmal verstehen. Wo ist meine Brille? Wo ist mein Platz, wo ich mich hinsetzen kann? Und hier, kannst du die Ware behalten oder was? Man müsste das mal überlegen. Was passiert eigentlich, wenn man nicht unterschreibt? Wahrscheinlich wird es genauso abgebucht. Wahrscheinlich ist das nur eine große Verarsche. Wenn ich mit Kreditkarte bezahle und ich an der Tankstelle vielleicht beim Tanken oder so und ich unterschreibe da, ich kann doch unterschreiben mit was auch immer ich will. Wer guckt auf die Unterschrift? Diese Unterschrift ist ja nur für den Tankstellenbetreiber oder was, da kann der vergleichen, ob die auf der Karte genauso ist, wie die, die ich jetzt dort abgegeben habe. Meist wird die Unterschrift nicht kontrolliert. Ich kann da Pimpelhuber draufschreiben mit einer Kinderschrift und es wird genauso abgebucht wie alles andere. Für was anderes ist das nicht nötig. Aber gut, Verbraucherschutz ist eine ganz, ganz wichtige Sache und der Staat müsste viel mehr und Europa müsste viel mehr darauf achten, weil die Verbraucher sind der Staat und nicht die Industrie. Welch eine Posse! Ganz heimlich im Hintergrund bereitet die Bundesregierung Fahrverbote vor. Gesetzliche Grundlagen, damit Fahrverbote ausgesprochen werden können. Fahrverbote? Für Leute, die jahrelang auf ein Auto gespart haben und es ganz oder zum Teil noch per Kredit finanziert haben und noch jahrelang abzahlen müssen, die sollen dann mit ihrem Fahrzeug nicht mehr in die Stadt zur Arbeit fahren können. Fahrverbote für Betrogene, weil betrügerische Unternehmen Milliardengewinne gemacht haben, indem sie gelogen und betrogen haben, weil Verkehrsminister mit den zuständigen Behörden nichts dagegen unternommen haben, weil keiner den Bürger schützt. Gut, wir leben in einer solchen Republik. Wäre das nicht Deutschland, würde ich sagen, das ist der korrupteste Staat, den ich kenne. Da wird den Leuten Zeug verkauft, was nicht den Unterlagen, nicht dem Angebot, nicht den Prospekten, nicht den Beschreibungen, nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Und hinterher werden die Leute dafür mit einer Nutzungseinschränkung bestraft, mit einer Wertminderung bestraft. Kein Schwein will doch die alten Karren mehr kaufen, auch wenn sie neu sind. Und die Industrie, passiert ja nichts, warum auch? Die behauptet einfach, eine Hardware-Nachrüstung ist nicht möglich. Wir können das nicht nachbessern und wenn wir etwas nicht können, dann muss man eben diese Industrie zwingen, alle Fahrzeuge zurückzunehmen. Aber da tut sich nichts. Nein, da kommen eher so schwachsinnige Überlegungen, dass man jetzt von staatlicher Seite da ein paar tausend Euro pro geschädigten Kfz-Besitzer zahlt, damit er sein Fahrzeug auf seine Kosten, auf sein Risiko, auf seine Verantwortung mit seiner Zeit und mit seinem zusätzlichen Geld umrüsten kann. Und das zahlen dann alle. Jeder Fußgänger, jeder Radfahrer, jeder, der mit dem Elektroauto oder Elektroroller fährt, der also gar nichts damit zu tun hat, der zahlt das dann mit seinem Steuergeld, damit die Aktionäre und die verbrecherischen Großunternehmen weiterhin ihr Geld horten können und es nur im Ausland ausgeben, da, wo sie von den Gerichten dazu gezwungen worden sind. Teil auch unter massivem Druck von Regierungen. Nur bei uns in Deutschland nicht. Nein, wir haben ja eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Wann aus freiheitlich mal freier wird, das möchte ich wissen. Nur diese Art und Weise, Kinders, führt euch das bitte vor Augen. Ihr seid betrogen und verarscht und belogen worden. Euch ist das Geld aus der Tasche gezogen worden und die Regierung deckt das. Ich hoffe, dass es nicht zu einer großen Koalition kommt, sondern dass wirklich man kämpfen muss im Bundestag für jede Entscheidung, wenn mehr mitsprechen, mehr die für uns, für den Bürger sprechen, dann macht es Sinn. Nichts Radikales, nein. Aber die Macht, die Allmacht von Schwarz und Rot darf nicht so weitergehen. Nur, es ist eine Hoffnung. Und ich hoffe ja auch, dass ich im Lotto gewinne. Damit sind wir am Ende. Der eine mag sagen, okay, hätte mehr sein können. Der andere sagt dann wahrscheinlich, hat er schon wieder über die Regierung gemeckert. Aber es ist Tatsache und es ist alles wahr gewesen, was ich gesagt habe. Dafür stehe ich auch gerade. Ich stehe auch dafür gerade, dass der Shop ein bisschen mehr Umsatz braucht. Man sollte einfach mal in den Shop hineinschauen, denn Thomas Ritter arbeitet ja laufend an allen möglichen Kleinigkeiten hin und her und herum. Und man sollte heute in 2 Wochen den nächsten Audiocast hören. Und vorher selbstverständlich auch die nächste Fernsehsendung bei YouTube, noch allein bei YouTube. Und da unter anderem dann die Erklärung, wie man kostenlos mit den Quasselbüchsen telefonieren kann. Und ich freue mich schon auf das Gespräch bei der Produktion morgen mit Steffen Prey. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Grüße in die Runde und sage bis zum nächsten Mal und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.